ARD Sounds.
Eigentlich hat sich die Partei Die Linke von ihrer DDR-Vergangenheit verabschiedet. Doch in ihrer Jugendorganisation wächst offenbar die Begeisterung für autoritäre Herrschaftsformen. Exklusive Recherchen des Bayerischen Rundfunks zeigen, wie Mitglieder der Linksjugend unter anderem das ehemalige DDR-Regime verherrlichen und sich antisemitisch äußern. Alexander Nabert von BR Recherche konnte hinter die Kulissen der Jugendorganisation schauen. Er erzählt, wie radikal es bei den jungen Linken zugeht und warum das kurz vor entscheidenden Wahlen auch ein Problem für die Mutterpartei werden könnte. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Nadja Mitzkat. Heute ist Donnerstag, der 18. Juni. Hallo Alexander.
Hi Nadja. Wir haben einen Hinweis bekommen. Also Anfang des Jahres hat sich jemand aus der Linksjugend bei uns gemeldet. Und der sagt, es gibt hier eine ziemliche Schieflage gerade im Verband. Ein ziemliches Problem und da müssen unbedingt mal Journalistinnen und Journalisten drauf schauen. Und der hat uns dann Einsicht gegeben in das interne Forum der Linksjugend. Also in eine digitale Diskussionsplattform, die sie geschaffen haben, um miteinander zu sprechen. Das ist nicht öffentlich einsehbar, da kommt auch nicht jeder einfach so rein. Also das ist ein interner Raum. Dieses Linksjugendforum kann man sich vorstellen wie einfach eine Webseite, da loggt man sich ein und dann gibt es da verschiedene Kanäle, die heißen dann Allgemein oder Jugendverband oder dann gibt es einen Channel für Memes oder dann werden da Posts veröffentlicht von internen Erklärungen, von irgendwelchen Strömungen, die sagen, so und so stellen wir uns jetzt auf zu diesem oder jenem Thema. Das ist also dieses Forum und da können dann nicht nur diese Erklärungen und so weiter gepostet werden, sondern da kann man auch dann kommentieren, miteinander diskutieren, ins Gespräch kommen. Und in den Posts, die uns vorliegen, kann man sehen, wie die Leute im Forum miteinander sprechen. Das ist für uns Journalisten dann natürlich ein ganz toller Blick durchs Schlüsselloch. Also wir müssen nicht irgendwie nur öffentliche Sachen auswerten von Social Media, Pressemitteilungen und so weiter, sondern wir können einfach schauen, wie reden die miteinander, wenn sie glauben, dass niemand zuguckt.
Und sag mal, Linksjugend ist vielleicht jetzt nicht jedem sofort ein Begriff. Ist das vergleichbar mit der Jungen Union für die CDU oder den Jusos bei der SPD, also diesen anderen Jugendorganisationen, die Parteien haben?
Die Linksjugend ist die offiziell anerkannte Jugendorganisation der Linkspartei. Also insofern ist das schon ähnlich wie die Jusos oder die Junge Union für die entsprechenden Parteien. Bei der Linksjugend ist es so, die senden 30 Delegierte zum Bundesparteitag der Linkspartei, der jetzt auch am Wochenende sein wird. Und insofern sind sie auch institutionell mit der Partei verbunden. Sie bekommen Geld von der Partei. Formal ist die Linksjugend aber unabhängig. In die Linksjugend kann man auch eintreten, ohne in der Linkspartei zu sein.
Auf was für Inhalte seid ihr denn dann in diesem Forum gestoßen?
Da gibt es zwei Bereiche, die herausstechen. Das eine ist eine Verherrlichung der DDR von Stalin, von Mao. Und das andere sind Posts, die von Experten eingeordnet werden als antisemitisch. Zum Beispiel ein Landessprecher des Hamburger Landesverbandes, der schreibt in diesem Forum "Lang lebe Stalin und lang lebe Honecker". Das ist so ein Beispiel, da wird man hellhörig. Leute, die heute Funktionäre sind in der Linksjugend, die haben ja weder Stalin noch Honecker erlebt. Also die sind ja geboren, nachdem die gestorben sind. Und man fragt sich dann, warum gibt es diese Begeisterung auf einmal für diesen totalitären Diktator der DDR, Honecker und so weiter. Und das war eben kein Einzelfall, sondern sowas haben wir öfter gesehen. Da gibt es zum Beispiel eine Landessprecherin aus Baden-Württemberg, die sich bzw. den Arbeitskreis, den sie leitet, ganz offen als stalinistisch bezeichnet. Und es gibt auch Leute, die dann in Diskussionen miteinander über die Errungenschaften Stalins sprechen. Oder einen, der war bis vor ein paar Wochen Bundessprecher und der postet ein Foto von der sogenannten Mao-Bibel. Das ist dieses kleine rote Büchlein, was die Zitate dieses totalitären Herrschers aus China, Mao Zedong, sammelt. Und dieser frühere Bundessprecher beschreibt dieses Buch als Teil der heiligen Dreifaltigkeit für ihn. Daneben sind zwei andere Bücher zu sehen, aber Mao ist eben für ihn Teil dieser heiligen Dreifaltigkeit.
Wer Mao und Stalin hochhält als Heroen einer Linken, tritt für autoritäre Diktatur und Massenverbrechen ein.
Wir haben über all diese Sachen, über Mao, über Stalin, über die DDR mit dem Politikwissenschaftler Lars Rehnsmann gesprochen. Der ist Professor in Passau und der sagt, der Stalinismus war einfach eine brachiale, totalitäre Herrschaftspraxis. Wir sehen eine Toleranz für diese Dinge in ganz großen Teilen des Verbandes. Wir haben mit mehr als einem Dutzend Mitglieder der Linksjugend gesprochen und die alle berichten uns von einer wachsenden Begeisterung für diesen sogenannten Realsozialismus. Und so haben wir auch Fotos geschickt bekommen von Versammlungen der Linksjugend, zum Beispiel vom letzten Bundeskongress im April. Dort hing eine Flagge im Tagungsraum, auf der das Staatswappen der DDR zu sehen war. Und nach unseren Informationen ist dagegen weder der Bundesvorstand noch die Tagungsleitung eingeschritten. Und man muss sich das so vorstellen, da sitzen dann halt alle Delegierten im Saal, die Flagge ist für alle sichtbar und über Stunden stört sich da offensichtlich niemand dran oder macht zumindest nichts dagegen. Und ganz ähnliche Bilder von DDR-Flaggen haben wir dann von anderen Versammlungen geschickt bekommen. Also eine Landesmitgliederversammlung in Sachsen-Anhalt, eine Landesmitgliederversammlung in Nordrhein-Westfalen und so weiter. Also wir sehen, dass das einfach mittlerweile ein sehr integraler Bestandteil von Versammlungen auch der Linksjugend ist, sichtbar für alle und eben nicht nur in diesem Forum, wo sie miteinander sprechen.
Eine Frage noch zu diesem DDR-Wappen. Ich komme aus der ehemaligen DDR oder aus dem Osten Deutschlands und ich kenne das, dass da auch bei Sportveranstaltungen die DDR-Flagge im Fanblock hängt oder sowas oder teilweise auch in Gärten und man darüber so einen Rückbezug schafft. Und das ist nicht immer ideologisch gefärbt im Sinne von, ich möchte die DDR zurück, sondern das ist auch eine Bezugnahme auf die eigene Geschichte. Würdest du sagen, jetzt in diesem Forum und bei diesen Veranstaltungen, von denen du gerade gesprochen hast, wo diese DDR-Flagge hängt, hat es eine stärker ideologische Funktion?
Wir reden bei der Linksjugend ja nicht über einen Sportverein. Wir reden bei der Linksjugend über die Jugendorganisation der Linkspartei, die ja die Nachfolgepartei der SED ist und die, wie ich finde, zu Recht seit Jahrzehnten ganz klar sagt, wir haben mit der DDR, wir haben mit dem Stalinismus gebrochen. Also ein geflügeltes Wort in der Linkspartei ist immer, wir brechen mit dem Stalinismus als System. Die Linksjugend offensichtlich will da nicht mehr mitgehen. Also die hängt sich die Flaggen auf ihre Versammlung und bezieht sich damit ja in einem politischen Kontext auf die DDR.
Und du hast vorhin schon mal angerissen, das eine ist ja die Verherrlichung von Diktaturen von der DDR über Stalin bis Mao. Es geht aber auch um Antisemitismus. In welcher Form ist der euch begegnet?
Genau, wir haben Posts aus dem Forum gesehen, die von Experten als antisemitisch eingeordnet werden. Diese haben dann oft einen Bezug zum jüdischen Staat Israel vor dem Hintergrund des Massakers der Hamas am 7. Oktober 2023 und dem damit begonnenen Gaza-Krieg. Zum Hintergrund muss man hier wissen, dass die Linksjugend als Ganzes eine stark anti-israelische Linie vertritt. Ein Beschluss aus dem letzten Herbst zum Beispiel spricht von einem kolonialen und rassistischen Charakter des israelischen Staatsprojekts. Und dieser Beschluss hat so viel Empörung damals ausgelöst, dass die Vorsitzenden der Linkspartei ihn in einer Stellungnahme als einseitig kritisiert haben. Die haben damals erklärt, der Schutz jüdischen Lebens dürfe nicht in Frage gestellt werden und die Existenz Israels nicht delegitimiert werden. Und Forumsbeiträge, aber auch Chatnachrichten, die uns vorliegen aus der Linksjugend, zeigen, dass Funktionäre, Vertreter der Linksjugend noch über diesen Beschluss hinausgehen. So schreibt zum Beispiel ein Bundessprecher, es sei enorm peinlich, die Hamas als islamistisch abzustempeln. Und wir haben da mit Lars Rehnsmann gesprochen, diesem Politikprofessor aus Passau.
Also es ist eine inhaltlich abstruse Argumentation, die eigentlich nur den Willen zum Ausdruck bringt, die Hamas und die Hisbollah als Organisation und auch als antisemitische Organisation, als islamistische Organisation zu verharmlosen.
Also selbst die schärfsten Gegner Israels würden diesen Charakter der Terrororganisation nicht in Frage stellen. Und dann gibt es noch einen Landessprecher aus Rheinland-Pfalz und der schreibt, es gebe über 10.000 PalästinenserInnen in, Zitat, israelischen Konzentrationslagern. Das ist natürlich total absurd. Es gibt ja keine Konzentrationslager in Israel, wie wir sie kennen aus der Zeit des Nationalsozialismus. Und Experten sprechen entsprechend hier von einer Holocaust-Verharmlosung. In einem weiteren Forumsbeitrag postet der gleiche Funktionär eine Darstellung einer israelischen Flagge in Flammen und daneben steht Israel verrecke. Dazu hat uns dann Lars Renzmann gesagt, dass ihn dieser Spruch Israel verrecke erinnert an dieses Juda-Verrecke, was die Nationalsozialisten benutzt haben.
Das Verb verrecke im Kontext mit Juden und überzeugen die auf den jüdischen Staat ist eine Variation des NS-Antisemitismus. Nur die Camouflage ist hier sozusagen, dass für Jude einfach Israel eingesetzt wird. Aber diese Camouflage ist so dünn, ist so oberflächlich, weil ja sogar die Wortwahl des Verbs originär NS-Propaganda ist.
Und er sagt, das sei damit aggressiv antisemitisch. Das geht hier ja nicht um Kritik an der israelischen Regierungspolitik. Es geht nicht um Kritik an dem israelischen Militäreinsatz. Und die Leute schreiben hier nicht das, was man sonst so üblich kennt, über rechtsextreme Minister in der israelischen Regierung, über das unfassbare Leid in Gaza oder so, sondern wir haben es hier einfach mit laut Experten antisemitischen Aussagen zu tun.
Und diese krassen Aussagen, die ihr da gefunden habt, sind das Ausreißer oder werden die von größeren Teilen des Verbands vertreten?
Alle Posts, die ich bis hierhin zitiert habe, kommen von Funktionären, also von LandessprecherInnen der Landesverbände und von BundessprecherInnen vom Bundesverband. Also das sind die höchsten Ämter, die man in der Linksjugend haben kann. Oder die Aussagen kommen dann eben von Leuten, die arbeiten für Bundestagsabgeordnete und haben deshalb einen entsprechenden Zugang zur ganz realen Politik der Linkspartei. Es sind also wichtige Leute, die diese Aussagen getätigt haben. Und die Beiträge im Forum waren auch nach Wochen oder Monaten genauso einsehbar. Sie wurden also nicht irgendwie wegmoderiert. Und wenn es denn dann vereinzelt Widerspruch gab gegen diese Beiträge, war dieser Widerspruch meist in der Minderheit. Also das kann man dann zum Beispiel an Likes ablesen oder daran, dass wenn jemand widersprochen hat, dass dann 5 weitere Leute gesagt haben, hä, warum, was sagst denn du da? Der Widerspruch ist also klar in der Minderheit. Und zu der Frage, wer jetzt dahinter steckt, das sind neben diesen Funktionären auch 2 Arbeitskreise, die eng miteinander zusammenhängen. Es gibt 2 Bundesarbeitskreise in der Linksjugend, die heißen einmal Bundesarbeitskreis Agitationspropaganda, der heißt BAG-Agitprop, und es gibt den Bundesarbeitskreis Klassenkampf. Das ist nach allem, was wir wissen, der größte Arbeitskreis in der Linksjugend. Also zum Beispiel sind Mitglieder des Bundesvorstands der Linksjugend Teil dieses Bundesarbeitskreises Klassenkampf. Und beides sind eben offizielle Arbeitskreise der Linksjugend auf Bundesebene. Sie bekommen Geld vom Bundesverband und sie senden auch Delegierte zum Bundeskongress. Und gemeinsam stellen sie und ihre Anhänger die Mehrheit auf den vergangenen Bundeskongressen. Es handelt sich hier also um die dominante Strömung in der Linksjugend.
Ich habe gerade aufgehorcht bei diesem Bug Agitprop, weil das ist ein Begriff, der mich tatsächlich an die DDR erinnert. Da gab es auch im Zentralkomitee der SED eine Unterabteilung, die Agitation und Propaganda hieß. Auch in der Sowjetunion gab es auf den verschiedenen Parteiebenen solche Unterabteilungen mit diesem Begriff Agitprop, Agitation und Propaganda. Siehst du darin auch das, was du vorhin angerissen hast, diese Verherrlichung von Diktaturen in dieser Namenswahl?
Also der BAG-Agitprop, der organisiert sich tatsächlich mit einem Zentralkomitee. Die nennen das gar nicht mehr Vorstand bei sich, sondern die nennen das einfach ganz offen Zentralkomitee. Also man bedient sich hier ganz klar dieser Sprache aus der DDR. Jedenfalls dieser Bundesarbeitskreis Agitationspropaganda, der verbreitete auch auf Instagram, also ganz offen, nicht irgendwie in einem geheimen Forum, sondern auf Instagram, mehrfach Bilder von Stalin, von Mao, vom DDR-Staatsratschef Erich Honecker. Und in einem Post verortet er sich auch in der Tradition realsozialistischer Staaten wie der DDR. Also man sieht immer diesen Dreiklang Mao, Stalin, DDR und eben diesen ganz offenen und auch unironischen Bezug auf die.
Alexander, eure Recherche hat ja damit begonnen, dass sich Leute an euch gewandt haben, die mit dem, was in dem Forum passiert, unzufrieden sind. Und konntet ihr mit denen im Detail sprechen, wie das eigentlich aussieht, wenn man da widerspricht in dem Forum?
Also diejenigen, die uns da die Interna durchgestochen haben, also die Posts aus dem Forum und so weiter, die wollten uns jetzt kein Interview geben. Wir konnten aber mit anderen kritischen Stimmen reden, mit anderen Leuten, die diesem Kurs widersprechen. Es ist nicht so, dass jetzt alle Leute, die in der Linksjugend sind, so drauf sind, die so denken. Aber es ist schon so, dass diese Leute sich gerade in der Mehrheit sehen und dass die Leute, die das kritisch sehen, sich gerade in der Minderheit sehen.
Natürlich widerspricht sich das Grundwerten wie Pressefreiheit, Meinungsfreiheit und grundsätzlich emanzipatorischen Werten, die man eigentlich in einem linken Jugendverband suchen sollte.
Das eine ist Hanna Akgül, die ist uns aufgefallen, weil in diesem Forum war sie oft eine derjenigen, die dann noch dagegen gehalten hat. Die ist gerade Sprecherin der Linksjugend im Saarland, das ist ein sehr kleiner Verband innerhalb der Linksjugend, und die ist ziemlich verzweifelt, was diese antisemitischen Einstellungen in der Linksjugend angeht.
Die Linksjugend hat auf jeden Fall ein Antisemitismusproblem. Ich würde auch sagen, dass es eine Menge Leute gibt, die ein geschlossenes antisemitisches Weltbild haben und auch in der Hinsicht nicht mehr aufklärbar sind.
Und das ist natürlich ziemlich hart, das über die eigenen Genossinnen und Genossen zu sagen. Und Leute, die diesen antisemitischen Tendenzen widersprechen, die dieser Verherrlichung von DDR, Stalin, Mao, autoritären Regime widersprechen, sind offenbar in der Minderheit. Und diese Minderheit wird nach allem, was wir gesehen haben, ziemlich ruppig angegangen. Man kann da vielleicht sogar fast schon von Mobbing sprechen.
In dem Forum gab es dann auch zum Beispiel so eine Nachricht mit, man kann sich erst um die wichtigen Probleme in diesem Land kümmern, wenn Hanna Akgül nicht mehr in der Linksjugend ist. Man merkt es durch Memes gegen mich, die auch immer wieder antisemitische Charakterzüge haben. Und ich glaube auch, dass ich da als relativ marginalisierte Person da ein relativ gutes Angriffsziel bin.
Wir reden ja hier über eine Jugendorganisation, aber trotzdem sind viele von denen natürlich weit volljährig. Die sind ja Mitte 20 oder so. Und trotzdem bekommt man manchmal das Gefühl, als wären die noch so ein bisschen wie in der Schule. So alle gegen einen, die Mehrheit gegen die Minderheit.
Der Rücktritt ist ein Ergebnis der Entwicklung innerhalb vor allem des letzten Jahres.
Wir haben zum Beispiel auch mit Michael Ulbig gesprochen. Der war Sprecher der Linksjugend in Bayern und ist jetzt aber im März zurückgetreten. Und dabei spricht er von einem Wunsch nach ideologischer Reinheit.
Letztendlich ein Statement, was dann über meinen Kopf hinweg entschieden wurde, hat mich dann zum Rücktritt gebracht, weil mir klar war, dass da immer häufiger rote Linien, die ich eigentlich mal gesetzt habe, gebrochen werden. Dann eben priorisiert wurde, jetzt eine Position durchzubringen, auch wenn sie Minderheiten innerhalb des Gremiums nicht passen.
Also er sagt, das gibt dann einen so großen Anpassungsdruck, dass abweichende Meinungen, also Leute, die sich dem Antisemitismus entgegenstellen, die sich diesem Stalin-DDR-Mao-Kult entgegenstellen, dass die nicht mehr gewünscht seien. Und wegen diesem Druck ist er dann aus seinem Amt zurückgetreten.
Was ja auch ein krasser Schritt ist. Woher kommt denn diese Entwicklung in der Linksjugend, über die wir jetzt schon gesprochen haben? Habt ihr dafür eine Erklärung gefunden?
Das eine, muss man ganz klar sagen, ist dieses Hamas-Massaker vom 7. Oktober 2023 und dem dann folgenden Vorgehen des israelischen Militärs in Gaza, also dem Gaza-Krieg und dem unfassbaren Leid, was viele junge Leute über TikTok-Videos und über Livestreams erreicht hat und damit auch politisiert hat. Das ist der eine Faktor. Und der andere Faktor ist ganz sicher dieser Heidi Reicheneck-Moment bei der letzten Bundestagswahl.
Auferstanden aus dem Umfragetief. Die Linke ist wieder im Rennen, denn die Partei setzt stark auf die Jugend und auf Social Media.
Eine erfolgreiche Bundestagswahl und steigende Mitgliederzahlen. Die Linke hat ein neues Selbstbewusstsein. Auch dank Fraktionschefin Reicheneck punktet die Partei. Und das vor allem bei jungen Menschen.
Videos von Spitzenkandidatin Heidi Reicheneck werden millionenfach geklickt.
Die Linke als Partei galt ja lange als fast schon tot. Die waren in Umfragen konstant über Monate, über Jahre bei 3-4%. Nach der Spaltung der Linkspartei, da ist ja ein Teil rübergegangen ins Bündnis Sarah Wagenknecht, war die Linke eigentlich am Rand der politischen Bedeutungslosigkeit. Und dann zerbricht eben die Ampel. Es gibt Neuwahlen. Friedrich Merz bringt einen Entschließungsantrag in den Deutschen Bundestag ein. Es geht um Migration und er nimmt die Stimmen der AfD in Kauf. Und Heidi Reicheneck hält diese viel beachtete Rede damals, die millionenfach geklickt wurde, wo sie Friedrich Merz für diese Abstimmung angreift.
Aller politischen Differenzen zum Trotz hätte ich mir niemals vorstellen können, dass eine christlich-demokratische Partei diesen Dammbruch vollzieht und mit Rechtsextremen paktiert. Das ist es, was sie tun.
Und das hat auch sehr viele Leute erreicht und politisiert. Und so hat sich eben die Mitgliederzahl der Linksjugend seit 2024 mehr als verdoppelt. Und so sind ja jetzt also viele, viele neue Leute in dieser Jugendorganisation. Und da weiß man oft gar nicht so richtig, woher kommen die, wer sind die. Und das ist vielleicht auch normal für eine Jugendorganisation, dass es da viel Fluktuation gibt. Aber hier gibt es eben einen Moment, wo auf einmal sehr viele sehr junge Leute in diese Jugendorganisation strömen. Und aktuell gibt es ganz offensichtlich eine Zusammensetzung der Mitglieder, die das von uns recherchierte in Bezug auf die DDR, in Bezug auf Antisemitismus ermöglicht.
Eure Recherche bezieht sich ja vor allem auf das interne Forum der Linksjugend, in das ihr Einblick hattet. Du hast aber auch schon öffentliche Postings in sozialen Netzwerken erwähnt. Habt ihr auch mit Mitgliedern der Linksjugend sprechen können, denen ihr solche Äußerungen zuordnen konntet?
Also wir haben selbstverständlich alle Leute, von denen ich dir jetzt erzählt habe, angeschrieben. Und wir haben den Fragen gestellt dazu, was habt ihr da gepostet im Forum, auf Instagram, in internen Chatgruppen und so weiter. Und ganz viele der einzelnen Funktionäre, die haben uns da nicht geantwortet. Der Bundesvorstand der Linksjugend hat uns eine Antwort geschickt und in der schreiben sie, sie distanzieren sich von Antisemitismus, sie distanzieren sich von autoritären Regimen, die Linksjugend lehnt die DDR ab, wegen fehlender Demokratie, wegen Repression und so weiter. Das ist so die offizielle Linie der Linksjugend.
Für wie glaubwürdig hältst du diese Distanzierung?
Erstmal kaufe ich der Linksjugend das ab, was sie uns offiziell erklärt. Die verweisen da auf ihre offiziellen Beschlüsse und da gibt es selbstverständlich Beschlüsse auch aus der Vergangenheit, die liegen schon einige Jahre zurück, wo sich die Linksjugend programmatisch offiziell distanziert von DDR, von Stalin, von Mao. Gleichzeitig zeigt unsere Recherche ja aber auch, alle aktuellen Vertreter des Bundesvorstands sind im Bundesarbeitskreis Klassenkampf. Dieser Bundesarbeitskreis Klassenkampf hat mehrfach auf Instagram sich in der Tradition der DDR gesehen, hat Vertreter des SED-Regimes bezeichnet als ihre Vorbilder. Also man kann da schon Fragezeichen dran machen. Und wir haben noch eine E-Mail bekommen von diesem Bundeskreis Agitationspropaganda. Wir hatten denen ganz viele Instagram-Posts von denen vorgelegt, hatten gesagt, hier postet ihr Stalin, hier postet ihr Mao, das sagt ihr über DDR, was ist da los? Und darauf habe ich eine E-Mail bekommen, da ist mir wirklich die Kinnlade runtergeklappt. So eine E-Mail habe ich noch nie gesehen. Da ist keine Spur von Leugnung, keine Spur von Verharmlosung, keine Spur von das ist alles nur witzig gemeint oder so, sondern die schreiben uns da ganz offen, sehr länglich, Stalin habe die Modernisierung vorangebracht, er habe Kapitalisten bestraft. Über Mao schreiben die uns dann weiter, dass der viele Seiten gehabt habe. Er sei bei der Organisierung der Klasse erfolgreich gewesen, da könne man von ihm lernen. Und zu den inhaftierten Oppositionellen und zu Mauertoten in der DDR schreibt uns dann der Arbeitskreis, die Revolution fordert Opfer, es geht um ein größeres Ziel, für das sich Einzelne auch opfern müssen. Und all das schreibt uns eben das sogenannte Zentralkomitee dieses Bundesarbeitskreises. Und zwar einen Tag, nachdem sich der Arbeitskreis offiziell aufgelöst hat. Also die Timeline ist so, wir schicken denen eine Anfrage, daraufhin lösen die sich auf und einen Tag später antworten sie uns dann doch. Und das ist schon wirklich ein ganz besonderer Moment in dieser Recherche gewesen.
Das ist, ja, ich weiß gar nicht so richtig, wie ich es gerade in Worte fassen soll. Also menschenverachtend ist vielleicht das richtige Wort. Was ich aber noch nicht ganz verstehe, gibt es jetzt diesen Arbeitskreis noch oder nicht?
Das würden wir auch gerne wissen. Offiziell ist der Bundesarbeitskreis Agitationspropaganda aufgelöst seit dem 1. Juni. Das sagt uns auch der Bundesvorstand der Linksjugend. Trotzdem haben wir eben diese E-Mail vom Zentralkomitee des Bundesarbeitskreises vom 2. Juni bekommen.
Es gibt also eine Arbeitsgruppe der Linksjugend, die euch unter anderem antwortet, ja, die Mauertoten in der DDR, das ist so ein bisschen Kollateralschaden. Was sagt denn die Mutterpartei, die Linke, dazu?
Wir hätten sehr gerne ein Interview mit der Linkspartei dazu gemacht, am liebsten mit den Vorsitzenden oder auch mit den Vorsitzenden der Bundestagsfraktion. Am Ende haben wir ein schriftliches Statement bekommen, und zwar von Jannis Ehling, der ist der aktuelle Bundesgeschäftsführer der Partei. Und der sagt, die Partei nimmt das Problem ernst. Die Partei habe das Gespräch gesucht mit dem Jugendverband und im Jugendverband werde jetzt auch über Konsequenzen diskutiert. Und die parlamentarische Geschäftsführerin der Linksfraktion, die heißt Ina Lattendorf, die hat uns auch eine E-Mail geschickt, weil wir gefragt hatten nach Mitarbeitern im Bundestag, die solche Aussagen getätigt haben. Und die sagt uns, diese Mitarbeiter, die sind Angelegenheit der jeweiligen Abgeordneten und nicht der Fraktion. Und sie persönlich lehne die geschilderten Inhalte aber ab.
Und könnte diese Radikalisierung in der Linksjugend auch der Partei Die Linke gefährlich werden in irgendeiner Form? Könnte ihr das schaden?
Also was klar ist, ist, dass die Linksjugend 30 Delegierte für den Bundesparteitag hat. Entsprechend hat sie alleine dadurch ja schon Einfluss auf die Partei. Und viele Linksjugendmitglieder sind selbstverständlich auch Mitglieder der Linkspartei. Das heißt, an allen Stellen wirkt die Linksjugend in der Partei sowieso mit. Viele Linksjugendmitglieder, mit denen wir gesprochen haben, die sagen, die Linksjugend ist eigentlich nur der erste Schritt. Im nächsten Schritt wird die Partei genau die gleichen Probleme bekommen. Und die Linke ist ja gerade in einer sehr besonderen Situation. Also sie hat jetzt gerade die Chance, die stärkste Kraft in Berlin zu werden, da vielleicht die regierende Bürgermeisterin zu stellen. Sie ist in bundesweiten Umfragen bei 10-12%, also jahrelang ungekannte Werte für diese Partei. Und jetzt wird sie vielleicht auch dieses Jahr ganz direkt sehr politisch relevant bei den Landtagswahlen in Sachsen-Anhalt, wo es darum geht, möglicherweise eine Regierung der AfD zu verhindern, wo dann gegebenenfalls die CDU und die Linkspartei irgendwie miteinander ins Gespräch kommen müssen, irgendwie vielleicht gemeinsam Mehrheiten organisieren zu müssen, wenn man denn verhindern will, dass die AfD politische Relevanz bekommt. Also muss die Linkspartei eigentlich gerade gesprächsfähig und gesprächsbereit sein, um mit der CDU zusammenzuarbeiten. Und das ist natürlich eine Phase, in der kann die Linke das eigentlich überhaupt nicht gebrauchen, dass es hier wieder DDR-Verherrlichungen in ihren eigenen Reihen oder in ihrem eigenen Jugendverband gibt.
Und wie schätzt du das ein? Sind sie in der Lage, das wieder einzufangen?
Also die Partei hat uns gesagt, sie hat ein Auge darauf. Was genau das heißt, wissen wir nicht. Und die Linksjugend hat ja auch gesagt, dass man da jetzt diskutiert über Konsequenzen, darüber, ob man vielleicht die Moderationsregeln im Forum anpasst oder so. Ich bin aber ein bisschen skeptisch, ob das Problem wirklich beseitigen kann, wenn man ja sieht, dass das Problem nicht nur im Forum bestand, sondern ja eben zum Beispiel auch auf Instagram ganz offen oder in solchen Mails, wie wir sie bekommen haben, oder wenn auf Versammlungen DDR-Flaggen hängen. Das ist ja eine Sache, die zieht sich durch die gesamte Linksjugend hindurch und ist nicht nur auf das Forum zu beschränken.
Danke fürs Gespräch.
Danke dir.
Alexander Nabert von BR Recherche hat gemeinsam mit Katharina Brunner und Simon Wörz hinter die Kulissen der Linksjugend geblickt. Was beim Parteitag der Mutterpartei Die Linke am Wochenende passiert, das erfahrt ihr immer aktuell auf tagesschau.de und in der Tagesschau-App. Morgen blicken wir bei 11KM dann auf die Bundeswehr und klären, wieso ein Reparaturstau die Einsatzfähigkeit wichtiger Waffensysteme gefährdet und wie sich das auf die NATO auswirken könnte. Die Folge findet ihr dann morgen, wie immer, in ARD Sounds. Autor dieser Folge ist Jakob Marlon Müller. Mitgearbeitet haben Sebastian Schwarzenböck und Lukas Waschbüsch. Produktion Laura Picerno, Lorenz Kersten, Christiane Gerhäuser-Kamp und Hanna Brünjes. Redaktionsleitung Yasemin Yüksel und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Nadja Mitzkat. Tschüss. Der Podcast NS-Klicken von Menschen und Mördern veröffentlicht neue Folgen. In der dritten Staffel stehen Biografien von Frauen und Männern im Vordergrund, die 1941 nach dem Überfall auf die Sowjetunion aktiv an der Ermordung von Zivilisten, Kriegsgefangenen und europäischen Juden beteiligt waren. Anhand von Quellen verfolgen der Historiker Dr. Stefan Hördler und die Wissenschaftsjournalistin Janine Funke die Taten nach. Gemeinsam gehen sie zentralen Fragen nach. Wie kamen die Menschen zur SS? Was machten Sekretärinnen in Euthanasie-Mordanstalten? Wie funktionierten damals Hierarchien? Und wer profitierte vom Mord? Den Podcast NS-Klicken von Menschen und Mördern findet ihr ab heute mit neuen Folgen in ARD Sounds.